Hallo und ein herzliches Willkommen wieder. Ich bin der Arthur.
Ich bin der Amaro.
Und wir wollen euch wieder endlich mal begrüßen. Es ist schon wieder eine Woche her vom letzten Podcast her. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ob ihr uns seht oder uns zuhört. Freuen uns sehr, dass wir wieder eine kleine Community hier sind und mal wieder eine Runde Dinge überlegen, die uns beschäftigen, die euch beschäftigen, die uns beschäftigen. Amaro, du bist heute echt wunderschön angezogen.
Dankeschön. Gib mein Bestes.
Und schon wieder für alle, die uns so bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch uns immer hören, schaut auch mal bei The White Box vorbei. Yes. Dann könnt ihr auch mal diese wunderschönen Stimmen einem Gesicht zuordnen. Hey, ihr merkt schon, das ist ein bisschen selbstsarkastisch, ne?
Ja, nee, stimmt. Gott hat uns wunderbar geschaffen.
Und ich glaube, wir haben auch die schönste Community da draußen.
Aber sowieso.
Das heißt, ihr guckt einfach in das Spiegelbild eines... ein gottgeschaffenes Wesen.
Yes, sir.
Mensch, Amaro, wäre es nicht schön, wenn man zwei von dir hätte?
Zwei von mir?
Ja.
Boah, Gott sei Dank nicht.
Warum?
Nein, Mann, ich glaube, einer ist genug. Also, ich kann dir gerade gar nicht eine Liste geben mit Sachen, aber ich bin, Gott sei Dank gibt es mich nur einmal. Ich glaube,
okay, krass.
Ich glaube, ich kann sehr anstrengend sein. Für andere Leute. So, ich glaube, so, ich bin auch cool, so, ich bin korrekt, aber wenn. Also, ich würde selber mit mir selber auf jeden Fall gerne chillen. So, ist ja logisch. Also ich glaube, wenn man sich nicht selber voll hasst, so, dann wird man mit sich selber schon gerne auch Zeit verbringen, aber. Boah.
Weil ich frag das einfach nur so. Ich habe das nämlich schon öfters mal erlebt, wenn Zwillinge, vor allem Eineiige, unterwegs sind. Ich habe mir immer gedacht, so, boah, das wäre doch richtig cool. Kennst du irgendwelche Zwillinge?
Ja, tatsächlich. Meine hoffentlich zukünftigen Schwäger sind, Kais Brüder sind Zwillinge.
Kaden und Kaylin.
Kaylin,
genau.
Die sind Zwillinge. Kais Vater ist ein Zwilling mit seiner Schwester. Ich glaube, mein Vater hat auch zwei noch Schwestern, die sind auch Zwillinge.
Aber die hast du nicht kennengelernt?
Noch nicht, aber jetzt nächste Woche wahrscheinlich, ja.
Also für die, die es noch nicht ganz mitbekommen haben, ne? Amaro, sein Dad lebt in den USA und tatsächlich geht es für dich jetzt diese Woche dann dahin.
Yes.
Und während ihr jetzt gerade ganz fresh, wenn ihr am Release-Tag, am Donnerstag den nochmal hört, ist Amaro gerade da. Ich bin schon so gespannt.
Stimmt.
So gespannt, wenn du mir wiederkommst und mal ein bisschen erzählt, wie es ist. Ne, weil ein Zwilling zu sein, ich glaube, das ist schon heftig. Hm. Und wenn dein Vater und deine Schwestern und nochmal Kais Brüder und sowas, hattest du noch nie das Gefühl oder diesen Wunsch gehabt, so irgendjemanden zu haben, der so das Gleiche denkt wie du?
Doch. Schon. Also eigentlich, also diesen Wunsch hatte ich selber schon.
Ja.
Aber gleichzeitig denke ich mir auch so irgendwie, dann geht so meine Uniqueness, geht dann kaputt. So, ich will schon so mein Individuum sein, so, dass keiner so ist wie ich. Das ist schon immer. Das ist so ein bisschen meine Superkraft und aber auch meine Achillesferse, weil das war schon bei Klamotten, bei Musik, bei was auch immer. Ich wollte immer so unique sein. So, keiner kennt diese Musik. Ich habe das entdeckt. So, boah, voll underground. Oder ich habe diese Marke entdeckt und ich zeig denen und dann, so weißt du, I put people on, sodass die das dann so wahrnehmen durch mich irgendwie so, ich will denen das zeigen. Das hatte ich schon immer.
Das ist super interessant. Weißt du, was ich gerade voll checke? Ey, vor einer halben Stunde haben wir noch im Auto gesessen, vor dreiviertel Stunde. Und dann haben wir festgestellt, dann hatten wir noch einen Kollegen von uns, José, dabei. Und wir haben festgestellt, wir sind die Jüngsten. Und du bist ja der Älteste von den Geschwistern zu Hause, ne? Das ist ein ganz anderes Mindset. Also du willst so der Vorreiter sein, ich will was Neues und ich will besser als alle anderen sein.
Ja.
Und ich kenne nur mich als Jüngster. Und so, ich lerne aus den Fehlern meiner Geschwister und mach's dann besser.
Ja, ich war voll so. Also mittlerweile ist es zum Glück nicht mehr so ego-mäßig, dass ich sage, so, boah, ich will der Beste überall sein oder sowas. Aber ich hatte das schon. Ich habe trotzdem immer noch ein gesundes, wie sagt man, so einen gesunden Wunsch, gute Leistung zu bringen. Aber ich habe jetzt keinen Hochmut oder sowas.
Wie Ash Ketchum. Ich will der Allerbeste sein. Ja. Ich dachte, du setzt jetzt ein.
Dass keiner vor mir war.
Danke.
Ja, doch so. Also ich hatte schon so Ich weiß nicht, also ich glaube, ich hatte selber nie wirklich so Ego-Probleme damit, dass ich so immer einen draufsetzen wollte, aktiv, dass ich Leuten das irgendwie dann so gesagt habe oder sowas, ne? So, ah, ich will besser sein als ihr. Aber so ein bisschen das hatte ich schon, so wenn ich so irgendwas gesehen habe und dann weiß ich, ja, ich habe dir das doch letzte Woche schon gezeigt oder irgendwie sowas so ein bisschen. Aber ich glaube, das ist eigentlich eher ein Defense-Mechanismus oder sowas von, ich möchte gern gesehen werden, ich möchte was Besonderes sein oder so. Ich glaube, da kommt das eigentlich her.
Ja, Mann.
Ja, ja. Aber ich muss sagen, ich glaube, das ist ein cooler Übergang, sogar in das hier. Und zwar haben wir, ich habe gerade ein Buch in die Kamera gezeigt, habe ich letzte Woche oder vorletzte Woche habe ich ein Buch gelesen. Und ich fühle mich sehr, so wie der Autor von diesem Buch. Auch wenn natürlich manche Sachen ein bisschen unterschiedlich sind, aber ich habe auf jeden Fall ganz schön viel gemeinsam mit ihm. Mhm. Und ja, das Buch heißt Meine Flucht aus dem Schwarzen Loch von Ivor Myers. Der ist ein amerikanischer Pastor mittlerweile und Evangelist. Und der war aber ein Rapper früher ursprünglich, und so in den 90ern und so. Und so, wer mich schon so ein bisschen kennt, das ist ja auch so meine Geschichte irgendwie. Und ich habe dieses Buch schon vor 3 Jahren oder sowas, habe ich das geschenkt bekommen. Aber ich habe da nie reingeschaut, weil wir waren bei einer Familie, bei einer adventistischen Familie, waren wir eingeladen in den Sommerferien irgendwie, meine Mutter, meine Geschwister und ich. Und wir waren dann dort und konnten dort Urlaub machen und sowas. Also die haben uns quasi einfach eine Wohnung, so eine Ferienwohnung gegeben für so. Und als wir gegangen sind, hat die Frau von dort gesagt, hey Amaro, ich habe da noch ein Buch für dich. Und kam damit und hat mir das gegeben. Und ich habe hinten erstmal gelesen und da steht so, ihre Hip-Hop-Band trugen den Namen The Boogie Monsters. Und erstmal habe ich gar nicht weitergelesen. Weil ich war so, die sieht mich und denkt jetzt so, ah, das ist so ein Schwarzer, so, der zieht sich so an und so, der ist Hip-Hop. Gebe ich denn jetzt irgendwie ein Buch hier, dass der sich bekehrt oder sowas? So hat sich das für mich angefühlt. So, ja, hier, das ist doch so ein Hip-Hop-Kind und der soll lieber weg von Hip-Hop oder so. Deswegen habe ich gar nicht angeguckt. Ich war erstmal so, okay, danke, aber ja. Dann habe ich es in meinen Schrank getan und dann habe ich ein Jahr später oder sowas, habe ich so ein bisschen Bibelstunden mit Nico von hier, von Bogenhofen gemacht. Ja. Der war schon vor mir hier und wir haben online immer uns unterhalten und dann irgendwann hat er gesagt, ey, ich hätte da ein Buch für dich zur Empfehlung. Das heißt, Meine Flucht aus dem Schwarzen Loch von Ivor Myers. Und ich war so, Bro.
Du drehst dich um und zack, holst es aus dem Schrank. Meinst du das da?
Genau so. Ich sag so, das kann nicht wahr sein, oder? Ich bin aufgestanden, bin zu meinem Schrank, hab das geholt und hab so gesagt, meinst du das hier? Und der so, ja.
Krass.
Und dann war ich so, okay, vielleicht ist es ein Zeichen, dass ich das lesen soll. Hm. Aber vielleicht ist es auch wieder nur so eine Einschätzung von irgendjemandem, der so denkt, ah ja, das ist Hip-Hop und so. Und dann war ich hier, bin nach Bogenhofen gekommen und Christopher Kramp, Rabea und wer war das noch? Einer von meinen Dozenten, die haben alle dann gesagt, ja, kennst du Ivor Myers? Der erinnert mich so ein bisschen an dich und der hat auch so ein Buch geschrieben, liest das
mal. Ja.
Und ich war so, Bro,
jetzt muss ich es lesen. Kann
nicht sein, jetzt muss ich es wirklich lesen. Und dann habe ich jetzt in den letzten Ferien, die gewesen sind, habe ich am Esstisch gesessen mit irgendjemandem und dann habe ich wieder mit Nico darüber gesprochen. Und dann habe ich so gesagt, so, ey, jetzt reicht's. So, jetzt, die haben mir genug jetzt gesagt, dass ich das lesen soll. Dann habe ich gesagt, ich lese das die Ferien jetzt durch und habe das einfach an einem Tag durchgelesen oder 2 Tage irgendwie so. Das ist tatsächlich mein erstes komplettes Buch, was ich bestimmt seit 10 Jahren gelesen habe. Ich glaube, ich habe seit 10 Jahren kein komplettes Buch gelesen. Immer nur so ein bisschen.
Und deswegen meine Einstiegsfrage, das hat mich, also übrigens, bevor wir jetzt nochmal weitergehen, das ist nämlich jetzt ein Versprechen, das wir einhalten. Wir haben ja in der letzten Folge, wo wir über Haftbefehl und seine Doku gesprochen haben, haben wir auch gesagt, ey, lass mal einfach mal über dein Leben sprechen, weil manchmal kommen so Punkte raus aus unseren Gesprächen und wir wollen unsere Versprechen halten. Deswegen, das ist jetzt unser Versprechen, was wir einhalten und es geht tatsächlich heute ein bisschen um dich, weil ich habe das echt oft erfahren, so manchmal, wenn ich zum Beispiel mit Max abhänge, ja, unseren CFO hier von Bogenhofen, manchmal viben wir so krass und dann auf einmal, so wie vorhin im Auto, ne, ey, wir haben geschrien, das war so eine Situation und uns ist beiden in einem Moment derselbe Name eingefallen, das ist manchmal schon echt gruselig, so, wenn so Menschen aufeinandertreffen, die zwar keine Zwillinge sind, aber super ähnlich dann unterwegs und dann kriegt man so Gänsehaut, so, ey, so, das ist schon krass, weil man dann, ich glaube, ich habe es in der ersten Folge mal gesagt, wo wir über Gott und soziale Medien gesprochen haben. Manchmal denkt man so, boah, ich bin der Gangster, ich habe alles neu erfahren und ich habe die neuesten Klamotten und so. Und dann auf einmal trifft man auf einen Menschen.
Und man merkt so, die haben die gleichen Struggles oder gleiche Interessen oder so.
Und Vibes und Gedanken. Ja, ja. Und dann denkst du dir, irgendwie passt was mit meiner Selbsteinschätzung nicht. Aber das Selbstbewusstsein leidet meistens nicht darunter, weil man ja so ist, wie man ist. Deswegen ist es schon heftig, so was für Parallelen. Hast du den Namen schon gesagt?
Yes.
Von Ivo Myers, ne? Ja. Er ist schon heftig. Als ich dich nämlich das erste Mal so oder die ersten paar Male kennengelernt habe, ich habe schon gewusst, du hast das Buch schon 15 Mal bestimmt empfohlen bekommen. Aber ich habe auch sofort daran gedacht, weil ich das Buch auch schon vor 4-5 Jahren mal gelesen habe und so. Weil es ist super easy geschrieben. Er ist kein Autor.
Ja.
Und er schreibt auch manchmal so, wie er einfach sprechen würde. Ist schon cool. Aber jetzt nochmal für euch, die hier da draußen sitzt, das Buch Meine Flucht aus dem schwarzen Loch. Ist schon cool. Schon cool.
Ja. Ich würde es auch empfehlen. Also ich würde es auch empfehlen, einfach mal zu lesen. Um so ein bisschen zu sehen, wo manche Menschen auch herkommen. Weil oft sieht man, Leute sind irgendwie im Dienst schon, die sind Pastoren oder die sind, keine Ahnung, von mir aus Redakteure oder Schauspieler oder was auch immer. Und man denkt nicht immer so daran, wo kommen die her? Und das gibt es ja auch oft bei so bekannten Celebrities und sowas. Ja. So, boah, Robert Downey Jr. war voll der Drogensüchtige, bevor der jetzt dann die Ironman-Rolle hatte und so. Ja. Aber man macht sich ja nie so aktiv jetzt Gedanken, boah, wo kommt der her, was ist mit dem und so und so. Und ich glaube aber, bei sowas ist super interessant und bei Pastoren oder Leute im so adventistischen, kirchlichen Umfeld und im Dienst gibt es die interessantesten Geschichten, wirklich. Weil die meisten Leute, also ich glaube, die meisten Leute, die haben nicht von Anfang an gesagt, ja, ich möchte gerne für Gott arbeiten oder sowas. So, die meisten Leute wollten was ganz anderes. Und dann hast du so richtig crazy, so Twist and Turn Geschichten, wo dann Leute auf einmal von ganz einer anderen Welt in den Dienst kommen und die machen super Arbeit und sind super, super wichtig. Das ist ganz krass. Ich hoffe, dass ich auch irgendwann so einen Einfluss auf Leute haben kann, auf Jugendliche, von mir aus auf Erwachsene, auf egal wen, die vielleicht aus einer ähnlichen Welt kommen oder die einfach in mir, die mit mir so sympathisieren können, so die so verstehen, ah, der ist auch so wie ich eigentlich oder dass ich das auch bei denen sehe. Und
für mich sind Lebensgeschichten essentiell.
100%.
Es ist für mich wichtig, einfach nur, weil ich mich gerne in solche Leben oder in die Geschichten reinversetze. Und es ist einfach nur der Hammer, wie manche Menschen einfach solche Obstacles in ihrem Leben einfach überwinden, solche Hindernisse. Und das ist für mich immer super interessant, so was für Lösungsansätze und wie habe ich es eigentlich gemacht? War ich überhaupt in so einer Gegend und so? Und vor allem das Krasse halt zur letzten Folge, wie wir einfach die Haftbefehl-Doku uns angeschaut haben und sein Leben in Anführungsstrichen aus den Slums, aus deiner Nachbarschaft eigentlich, raus aus in ein Leben zwischen Kühen und Feldern und einem ganz besonderen Purpose. Was, wie kam das überhaupt dazu? Also, weil das ist schon interessant, aus Offenbach und Hanau zu kommen und dann so einen Weg zu gehen. Wie kommt sowas denn? Alter? Das ist schon heftig.
Okay, ich überlege gerade, wie weit ich zurückschwinge.
In the beginning, God created
us. Kurz danach bin ich in Wächtersbach aufgewachsen. In der Nähe von Offenbach, Hanau und so. Und als kleines Kind bin ich oft mit meiner Oma, war ich oft am Wochenende bei meiner Oma, habe bei ihr übernachtet und sie war schon Adventistin damals und die ist am Samstag in die Gemeinde gegangen und hat mich dann oft auch mitgenommen. Aber irgendwann hatte ich keinen Bock mehr mitzukommen, weil unsere Gemeinde war eigentlich tot. So, da waren eigentlich nur, auch wenn die ganz liebenswürdig sind und ich auch alle gern habe und sowas, waren da eigentlich nur Alte. So, da gab es gar keine Jugend, mit denen ich irgendwie mich identifizieren konnte, mit denen ich chillen konnte, spielen konnte, irgendwas, war eigentlich immer allein. Und was der Pastor da,
man hat es nur für Irma gemacht fast, ne?
Ja. Ich bin nur mitgegangen, weil ich halt nicht alleine zu Hause bei ihr dann bleiben wollte oder sowas. Und dann irgendwann bin ich aber dann zu Hause geblieben, auch wenn ich bei ihr übernachtet habe, bin dann bei meinem Opa geblieben, weil der ist Atheist gewesen. Und dann habe ich so von, keine Ahnung, 9 oder sowas, würde ich mich jetzt schätzen, in dem Alter vielleicht 9, 10, bis 17 habe ich erstmal gar nicht so mit Gemeinde am Hut gehabt, hatte ich gar keinen Bock drauf so, weil ich halt dachte, alle Gemeinden sind so. Ich kannte ja nichts anderes. Ich dachte, alle Gemeinden sind so klein und alt und es sind nur 10 Leute oder sowas. Und dann irgendwann habe ich aber habe ich so voll Depris gekriegt. Und das war so während meiner Abi-Zeit, also so 2017 habe ich Abitur angefangen. Und da habe ich so voll die Depression gekriegt und habe dann auch irgendwie gedacht, ich habe Aliens gesehen und weiß ich nicht was. Also ganz viel Durcheinander ist da passiert. Und ich war halt so, okay, ich würde gerne mit irgendjemandem darüber reden, weil das mit den Aliens war jetzt nicht so, dass ich echt dachte, boah, die entführen mich jetzt oder sowas, sondern ich habe irgendwas gesehen im Himmel, was so geflogen ist wie etwas, was keinen Sinn macht für mich, nicht wie ein Helikopter und nicht wie ein Flugzeug und was auch immer, sondern mehr wie so, keine Ahnung, wie eine Drohne, aber so, es hat keinen Sinn gemacht, nee. Einfach so dieses Fliegen.
Und hast dann, du mit jemandem darüber gesprochen oder hast
ja,
du
ja, die haben halt alle gedacht, ich wäre behindert oder irgendwie sowas. So, die haben so gedacht, so, was ist denn jetzt mit dem los, der ist verrückt geworden. Und meine Mutter dachte halt so, ja, der, also mit seiner Fantasie, keine Ahnung. Also hat mir niemand so wirklich abgekauft. Und was daraus nämlich dann aber passiert ist, als ich das gesehen habe, dann kam so mein Gedanke, ich hatte keine Angst vor Aliens oder sowas, sondern ich hatte dann irgendwie einfach so dieses, boah, wenn es jetzt echt da draußen noch Aliens gibt, warum bin ich denn wichtig dann? Wenn das Universum echt unendlich riesig ist und sowas, für was, wen interessiert dann, dass ich hier bin, warum soll ich nicht aus dem Fenster springen jetzt? Ist doch egal, alles so.
Und dann würde ich schon um mich weinen.
Genau, wen juckt's? Und dann so in meinem immediate Umfeld dachte ich schon, okay, meine Mutter wäre dann traurig und so, aber der Lauf der Geschichte wird sich ja nicht ändern, wenn es mich jetzt nicht gäbe oder sowas. Und dann hatte ich halt so ein bisschen Depressionen auch und das kam dann noch dazu und hat mir noch mehr so das irgendwie weggenommen. So, ne? Und ich war noch mehr so, boah, juckt eh keinen, was ich mache und sowas. Und dann irgendwann ist mir eingefallen, so, dass ich einen Grund habe eigentlich, wieso ich morgens aufstehe. Und zwar, ich habe meiner Mutter mal versprochen, ich kaufe ihr einen Cadillac Escalade. Mittlerweile will die den gar nicht mehr, aber ich will den jetzt haben.
Und den muss man auch irgendwie tanken, ne?
Genau, so, der muss.
Deine Mama ist Realistin, ne?
Mhm.
Hallo Mama übrigens.
Ja, das war so ein Versprechen, was ich ihr gegeben habe. Und ich habe meiner Oma versprochen, dass ich sie irgendwann mal auf den Opernball nach Wien mitnehme, weil die das immer wollte irgendwie.
Das hast du schon mal in der Podcast-Folge gesagt, glaube ich.
Ja, das kann gut sein. So, das ist ein Grund für mich, warum ich wieder aufgestanden bin. Und das habe ich mir dann echt wie als wäre ich verrückt, habe ich mir ein Edding genommen und habe mir das an die Wand geschrieben in meinem Zimmer. Und habe dann jeden Tag, alle paar Tage später, habe ich verschiedene Gründe an die Wand geschrieben, wieso ich denn überhaupt noch aufstehe morgens.
Oh.
Und dann hatte ich Gründe. Und dann war ich aber trotzdem noch so, okay, was mache ich überhaupt und dies und das und Schule. Habe dann auch viel Schule geschwänzt, wo ich dann eher 18 wurde, konnte ich mich selber entschuldigen und so. Und habe lieber gezeichnet und habe dann so ein bisschen mit Musik angefangen und so.
Ich wollte gerade fragen, aber was schon so der Introvertierte mit wenig Freunden,
nein, nein,
so, ne?
Nein. Mm-mm.
Hä, wie geht das denn mit Depressionen und dann mit Wandzeichnen und chillen den ganzen Tag? Nein. Dann Freunde?
Ich glaube, ich war der bekannteste auf dem Campus eigentlich so. Also auf dem Schulhof.
Also auch das krass, so ein Gegensatz eigentlich.
Ja, das war halt irgendwie so, ich weiß nicht, also ich hatte meine engsten Freunde so und ein paar von denen haben mich in der Zeit auch ab und zu mal besucht. Und sonst habe ich halt noch Basketball gespielt auch. Und da war ich dann auch ab und zu aus dem Haus draußen. Und ich glaube ehrlich, dass Basketball mir da mein Leben gerettet hat auch damals. Wow. Weil hätte ich das nicht gehabt, hätte Gott mich nicht irgendwo hingeführt, wo ich auch Sport habe, wo ich wirklich dann irgendwie mal Dopamin im Kopf habe, dann wäre ich, glaube ich, hätte ich das nicht gehabt, dann wäre ich ja nur im Bett verschimmelt irgendwie so. Und ich hatte aber da wenigstens dann Gründe aufzustehen und bin dann auch ins Fitnessstudio so ein bisschen und so. Aber Basketball war schon, weil wir hatten 5-mal die Woche Training damals und so. Und da war ich dann auch mit den Jungs ab und zu, aber war dann auch viel zu Hause. Ja, und dann...
Du hast ja gesagt Musik.
Genau, dann habe ich auch mit Mucke angefangen.
Ja.
So ungefähr im gleichen Zeitraum, ich würde so sagen so 2017, 2016 habe ich so mit Musik so ein bisschen so angefangen, weil als wir uns früher getroffen haben, so die Jungs und ich, beim Basketballspielen haben wir immer Musik gehört und dann danach lief da manchmal noch und dann haben wir irgendwie gefreestylt einfach so ein bisschen oder wir haben uns getroffen bei irgendjemandem und haben dann ein bisschen einfach Beats angemacht und haben gefreestylt. Und
das hört sich echt so an, dass ihr so am Cornern wart, irgendwie so auf der Bench und dann einfach jemand einfach Beatbox gemacht hat und, und dann hast du was gemacht?
Ja, hab gerappt, hab gefreestylt.
Komm schon,
Achso, soll ich jetzt hier?
Ja, na. Das machen wir in einer geheimen Soiree. Oh Mann, ich versuch's rauszukitzeln.
Mein Musik-Spotify heißt... Nein.
Klaus.
Irgendwann vielleicht. Weil die Sachen gibt's tatsächlich noch. Aber ja, das Grütze. Ich habe gestern Abend mir wieder so ein bisschen was davon angehört und die meisten Sachen... Ja, aber ich war krass.
Bitte, ich war du wirklich, musst mir irgendwas zeigen.
Stark. Ja, ich zeig dir nochmal.
Danke, Mann.
Ich war wirklich stark, so... Deswegen habe ich auch eigentlich weitergemacht, weil wir haben gefreestylt und dann haben die Jungs irgendwann gesagt, so, hey Alter, du bist ja krass so eigentlich so. Und damals war ich noch nicht krass, aber das war für die Zeit war okay. Und dann habe ich angefangen zu schreiben so ein bisschen und dann war ich auch am Anfang noch, ja, also ich dachte immer, ich wäre krass und habe so viel so um die Ecke Bars und so voll so geschrieben, so was keiner so gecheckt hat, aber ich wusste so, was ich meine. Und dann irgendwann war ich wirklich stark und habe mit meinem besten Freund so zusammen, eigentlich Zero, haben wir im Studio eigentlich gelebt. Und ja, wir waren schon krass. Also ich sag ganz ehrlich, Real Talk, hätten wir weitergemacht, wir wären in Deutschland hochgekommen.
Irgendwo aufgetaucht, ja, auf jeden
100%,
Fall.
100%.
Hast du auch Live-Auftritte gehabt?
Nee, kann man nicht so nennen. Also wir hatten einmal so auf so einem Geburtstag, aber
okay.
Nee, nicht so richtig.
Also richtig oldschool Mixtapes noch draußen verteilt. Das.
Ich hab, ja, so ein bisschen manchmal, aber nicht so.
Okay, das war doch damals 90er.
So, wir haben aber so QR-Codes und sowas so an die Wände geklebt und sowas,
wo wir
unser Spotify gefunden haben. Mm. Ja, und deswegen, da habe ich so voll meine Hoffnung drin gesehen eigentlich. Und ich sehe auch jetzt ein paar von den Jungs, die machen immer noch. Und einer von denen, der ist so zu uns gestoßen, wo ich schon so ein bisschen weniger dann so gemacht habe, obwohl ich dann so weniger wurde. 2020, 21, irgendwie sowas, so Corona, kurz nach Corona.
Oh, oh.
Und der ist gerade richtig am Wachsen. Also der macht richtig Zahlen so auf TikTok auch. Und der wird groß jetzt. Danny, Shoutout Danny. Und der weiß auch, dass Gott ihm dabei hilft. Der weiß, dass das nicht alles aus eigener Kraft ist. Und vergiss das niemals, vergiss das nicht. Gott hat dir diese Gabe gegeben, dieses Geschenk gegeben. Nutze es für ihn, nicht für dich selbst.
Ich wollte gerade nämlich sagen, beziehungsweise ich schließe gleich mit einer Frage an, weil ich habe schon immer ja gerne Fotos und Videos und geschnitten und irgendwelche Dinge gemacht und so. Dann habe ich in meinem Abi, gab es ja die Projektwochen, dann habe ich gesagt, ich habe keinen Bock auf diesen ganzen Blödsinn, den es da gibt. Aber es gab noch einen Ausweg, außer zu schwänzen, eigenes Projekt anzubieten. Und wir haben tatsächlich in dieser einen Woche so einen Kurzfilm gedreht halt. Ne? Und da ging es darum, so, dass man nicht immer lügt, wenn man zu spät kommt, sondern dass auch manchmal die Wahrheit ist. Natürlich haben wir es komplett übertrieben, halt eskaliert. Ob es eine Entführung war, ob es Zombies waren oder alles. Halt so. Natürlich auf einem semi-professionellen Level. Aber dann sitzen da auf einmal 600 Leute. Ne? Und am Ende der Projektwoche gab es Projektvorstellungen und dann in der Aula. Und dann sitzen sie da, gucken sich das Ding an, springen auf und schreien und applaudieren, weil das Ding ihnen so gefallen hat. Klar, wenn du viele so References hast, die so schulintern sind und sowas und die Leute es verstehen, dann drehen die auch voll ab. Was macht es mit dir, wenn du Musik machst? Weil wenn ich sowas erlebe bei einem Filmpräsentation und dann Leute schreien und applaudieren, ich hatte noch nie in meinem Leben seitdem und davor so ein Gefühl gehabt.
Also ich habe schon damals eigentlich dann auch das eigentlich Gott zugeschrieben. Ich habe damals eigentlich auch schon immer gesagt, so, dass Gott dabei hilft. Und ich arbeite aber auch viel. So, ich habe viel geschrieben. Also ich habe wirklich viel geschrieben. Also deswegen war ich nicht so, oh nein, applaudiert mir nicht. Sondern ich war schon so, ja, cool, dass es endlich mal jemand sieht, dass ich diese Arbeit da reinstecke. Aber ohne Gott könnte ich das gar nicht. Das war so, glaube ich, der Weg, den ich gegangen bin. Ich habe so gewusst, dass, ey, ohne meine Producer wäre das gar nichts. Ohne Dennis, ohne Jan, ohne Mo, dann könnte ich gar nichts. Dann würde ich nicht mal was aufnehmen können. Und wenn ich nicht Zero bei mir hätte, wo wir die ganze Nacht im Studio sitzen, dann wäre das auch nichts. So, deswegen war schon so Shoutout an die anderen. Aber ich habe mir das auch verdient. So, ich bin wie hier bis 4 Uhr nachts den Tag so. Kommt nicht einfach so aus dem Handgelenk geschüttelt. Aber ich hatte auch Talent. Und deswegen, das war schon, Gott hat mir dort Gaben gegeben. Und jetzt weiß ich aber, für was ich sie eigentlich benutzen möchte. Vielleicht mache ich irgendwann wieder Musik. Ich habe Gott gesagt, wenn ich wieder Musik machen soll, muss er mir so zeigen, dass ich es verstehe, was für Musik ich machen soll und was nicht. Weil ich habe immer noch ein Herz für Musik und ich liebe das. Und ich habe so viele Connections und wenn ich mich da reinbüffel, weiß ich auch, wie was funktioniert und sowas. So, ich wüsste schon, glaube ich, wie man was Cooles macht, aber Ja, jetzt gerade ist erstmal Fokus auf was anderes. Ich habe dafür gar nicht so viel Zeit jetzt. Mal gucken, wann Gott da irgendwie was sagt. Und wenn er nichts sagt, dann mache ich halt erstmal nichts.
Ich wollte gerade sagen, halt, weil nochmal so zurück auf Ivan Meyers zu kommen. Ich fand das so krass, als du dieses Buch gelesen hast. Und ich bin zu Amaro rein und du hast gerade drin rumgeblättert. Und dann sagst du, Arthur, du glaubst es gar nicht. Du glaubst es gar nicht. Kannst du dich noch an die Szene erinnern?
Ja, safe.
Und Amaro sitzt dort und sagt, er sagt genau dasselbe wie ich. Weil du hast jetzt gerade so ein bisschen so, ich bin jetzt in einer anderen Lebenssituation. Ja. Weil ich glaube, wir sind heute auch so ein bisschen müde. Heute war viel los. Aber als er mir das damals das erste Mal gezeigt hat. So,
ich war voll hyper.
Weil, aber man sagte, guck mal, was ist an der Wand? Was war an der Wand da?
Mein Artikel, meinst du?
Ja, Mann.
Ja, ich habe einen Artikel. Also jetzt skippen wir doch noch mal kurz erstmal über meine Geschichte, wie ich jetzt hierher gekommen bin. Da kommen wir gleich wieder drauf zurück.
Ja, Mann.
Aber
halt das Buch in Hand zum Erinnerung.
Ich bin jetzt hierher gekommen. Ich hab an meiner Wand den Artikel, den habe ich letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr oder sowas, habe ich den geschrieben für die Adventisten heute. Also das ist die adventistische Zeitschrift aus Deutschland. Und ich wurde gefragt, ob ich für dort einen Artikel schreiben möchte über mein Zeugnis, also über meine Geschichte, wie ich so jetzt hierher gekommen bin und warum ich überhaupt hier bin und wo ich herkomme und sowas. Und ich würde euch das auch ans Herz legen, das mal durchzulesen. Ich glaube, das kann man online noch nachlesen. Ich glaube, da gibt es so Archiv, dass man die, ansonsten auf meinem Instagram, wenn ihr so ein bisschen runterscrollt, müsste das da irgendwo sein.
Also für den Zukunfts-Arthur, ne? Als Link in die Videobeschreibung, vielleicht vergesse ich das dann nicht.
Ja, das wäre stark. Ich guck mal gerade, wo genau das ist. Ich habe das nämlich hier.
There we go. Guck mal, wir sind vorbereitet, Leute. Ey.
Heute. Der Artikel kam raus, bevor ich dieses Buch gelesen habe. Ja. Und der Artikel heißt Von Mikrofon zu Mikrofon. Weil da geht es darum, dass ich früher gerappt habe. Und da hatte ich mein Mikrofon und jetzt stehe ich oben mein Gottesdienst und habe ein Mikrofon. Oder wir sitzen hier im Podcast und haben ein Mikrofon. Also Gott erweitert immer noch mehr, welche Mikrofone dazukommen irgendwie. Aber da habe ich das schon so geschrieben. Und was er hier schreibt, ich habe es mir markiert. Er sagt, Herr, wenn du mir dieses Mikrofon wegnimmst, dann gib mir bitte ein anderes, damit ich trotzdem noch der Welt diese Botschaft bringen kann. Ich hatte den Eindruck, dass Gott mir sagte, du wirst wieder vor vielen Menschen stehen. Und genau das Gleiche hatte ich auch. Genau die gleiche Erfahrung hatte ich auch. Weil ich hatte schon, seit ich jünger bin, hatte ich schon dieses fanatische Denken an, ich bin zu größeren Berufen einfach. Wirklich so. Jetzt ohne da irgendwie jetzt mich zu preisen oder sowas, ne? Und ich bin zu größeren Berufen, was auch immer das auch bedeutet, ne? Aber ich habe das schon immer im Herzen gehabt und mich konnte keiner runterkriegen bei der Musik oder als ich Mode gemacht habe oder sowas. Ich war immer so, ich kann das schaffen, das geht, ich kann das schaffen. Und jetzt verstehe ich aber, dass nicht ich sage, ich kann das schaffen, sondern Gott sagt, du kannst das schaffen mit mir. So, ich kann nämlich nichts alleine. Alleine geht gar nichts, aber mit ihm geht alles. Und wo ich dann da so war, irgendwie war, soll ich jetzt diese Musik noch machen oder nicht? Soll ich vielleicht einfach diese Trap-Beats und diese Drill-Beats und sowas benutzen und darauf Evangelium rappen? Gibt's auch ein paar Leute, die ich feiere, das höre ich sogar immer noch, aber ich war so, ich weiß es nicht. Und solange ich es nicht weiß, habe ich gesagt, hey Gott, solange du mir irgendein Mikrofon gibst, ist okay.
Ihr glaubt nicht, wie krass das ist. Das ist exakt dieselbe Geschichte von Ivan Meyers. Auch in der Uni und dann mit seinen Bros und seinem Bruder tatsächlich und sein Homie ist da einfach gechillt, angefangen zu rappen, auf Contests in Amerika mitgemacht, eine Sache nach der anderen abgeräumt und sogar einen Record-Deal bekommen. Das ist der Wahnsinn.
Da waren wir leider nicht. Das haben wir leider nicht hinbekommen. Aber ich glaube, in der Zukunft hätte es auf uns gewartet. Ich habe das schon so in den Fingern Kitzeln gespürt. Ja, aber wirklich unfassbar. Unfassbar. Und weil ich dachte mir nämlich immer so, hey, ich will ja nicht eigentlich Musik machen, um mich selber so super krass darzustellen. Schon so ein bisschen, so wie das Hip-Hop halt in sich auch hat. Also ich muss sagen, ich bin ein bisschen krasser und ich muss krassere Reime haben, aber ich war trotzdem nicht so macho eigentlich so, ne? So und was ich gesagt habe, viel war so Persona-mäßig eher irgendwie sowas, ne? Weil ich bin eigentlich gar nicht so, ich wollte nie Gangster sein oder sowas, aber ich kannte es nicht anders. Das war meine Welt und ich dachte so, besser fressen als gefressen zu werden. Und dann, aber die eigentliche Message, die ich in der Musik gehabt habe, das hört ihr auch, wenn ihr die Musik hört, hört ihr das, dass ich da auch oft darüber geredet habe, wie kacke eigentlich alles irgendwie ist und wie sehr ich mir was Besseres wünsche und wie sehr ich mir was Größeres wünsche und sowas. Und ihr hört das raus, so diese Hilferufe oder dieses, hey, ich möchte gerne was erreichen und keiner glaubt an mich, aber ich schaffe das oder was auch immer. Und diese Message, die habe ich ja jetzt immer noch. Ich möchte jetzt immer noch hier Leuten mitgeben, hey, auch wenn du dich so fühlst, als ob keiner dich sieht, doch, dich sieht man und du bist was Besonderes und du kannst was erreichen und du bist geliebt. Und diese ganzen Dinge möchte ich ja heute immer noch Leuten näher bringen. Nur heute kann ich endlich in diese Rechnung auch Gott noch mit reinnehmen. Ich kann sagen, hey, Gott sieht dich, Gott will dir helfen, Gott liebt dich, Gott möchte dich pushen. Und deswegen habe ich gesagt, hey, lieber Gott, wenn ich jetzt nicht mehr rappen soll und ich muss die Maske ausziehen und so, dann gib mir wenigstens ein anderes Mikrofon, dass ich da trotzdem noch reden kann. Und hier sitze ich. So. Und dort oben stehe ich. Und es kocht, es brutzelt. Und ich sehe das immer wieder. So viele Leute, die gutes Feedback geben und die dankbar sind dafür, für die Arbeit, die ich mache und für, dass ich mich nicht weigere, Gottes Willen zu tun. Das ist schon...
Für mich, krass. Ey, danke, dass du das erzählst. Also ich habe diese Geschichte jetzt bestimmt schon 6-7 Mal gehört, 8-10 Mal. Und ich finde das immer noch so beeindruckend tatsächlich. Mhm. Weil wenn man aus anderen Lebensumständen, nicht im Westen und sowas, hervorgewachsen ist, ist das trotzdem einfach schon ein cooler Vergleich. Mhm. Weil, ey, wieder zurück auf die letzte Folge. Ne? Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut doch mal rein, Folge 4 mit Haftbefehl. Ne? Es ist echt schwer, da rauszukommen. Deswegen beeindruckt mich das wirklich. Also es ist keine Floskel und ich möchte, dass auch wirklich drüber kommt, dass ich das wirklich ernst meine. Aber diese Transition aus den Lebensumständen, die eigentlich sehr wenig vielversprechend sind und dann nicht in eine Szene abzurutschen, die einen zerstören kann durch Drogen, Sex und Alkohol oder was auch immer, sondern dich sogar geschliffen hat. Guck mal, ich wusste, Alter. Sondern dich zu etwas hinführt, was wirklich Sinn macht. Und das ist auch das, was ich aus diesem Buch von Ivors Geschichte kenne. Komm heraus, Alter.
So. In ihrem Sog wurde Sex, Drogen und Rock'n'Roll zum Lebensmotto für tausende Jugendliche in ganz Amerika. Das habe ich mir markiert. Krass. Weil das ist so ein Kritikpunkt, so ein bisschen, den ich hier im Buch hatte, worüber wir auch gesprochen haben.
Ja.
Ist, dass irgendwie er hier zwar erzählt, dass er rausgekommen ist aus dieser Welt, aber er zeigt einem nicht so richtig eine Alternative. Er zeigt einem nicht so irgendwie was Attraktives nach dem Hip-Hop, sondern es ist mehr so, boah, Hip-Hop war krass, wir hatten die ganzen Chayas, wir hatten Geld und das und das und das und dann kam Gott und hat mich da rausgeholt. Da habe ich so, okay, und jetzt? Was ist aber jetzt? Mhm. Also Gott hat dich rausgeholt, ich weiß jetzt als Christ, das ist stark, dass du jetzt mit Gott unterwegs bist, aber was ist denn da jetzt gut? So, du hattest doch Geld vorher, du hattest Frauen, klingt doch auch gut so irgendwie so, ne?
Aufmerksamkeit.
Und so, genau, das alles, und darauf geht er irgendwie nicht so richtig ein. Deswegen habe ich mir nämlich dazu geschrieben auch, dass diese Leute, die hier dann in diesem Sog sind von Rock'n'Roll und Drogen und was auch immer, dass die ein Substitut brauchen, ein Ersatz für das. Weil du hast das und boah, Spaß und... Boah, ist das cool, aber was ist jetzt das Neue? Was ist das, was dir jetzt zeigt, hey, das Leben mit Gott ist besser als das vorher? Weil die meisten Leute verstehen das ja gar nicht. Uh-huh. Und ich habe Freunde noch zu Hause auch, die leben ihr Leben und die wissen irgendwie, viel ist kacke, aber die haben so ihr Geld so ein bisschen und die sind stoned und das macht Spaß und dann haben sie noch Frauen und so und warum ist doch okay, so, warum sollt ihr was anderes wollen? Oh. Verstehen das gar nicht. Warum das destruktiv ist, warum dich das kaputt macht, wo dich das hinführt. Und selbst wenn sie das wissen, weil jeder weiß, dass Rauchen schlecht ist. Jeder weiß das. Das kriegst du ab deinem 6. Lebensjahr, kriegst du das von jedem gesagt. Aber
hoffentlich sogar noch früher.
Wenn du nicht aber von jemandem dann einen Vergleich bekommst oder einen Ersatz, so hey, Rauchen gibt dir irgendwie ein schönes Gefühl oder so, aber das macht dich kaputt. Hier gibt es etwas anderes, was dir auch ein schönes Gefühl vielleicht gibt oder ein gutes Wissen oder sowas, aber das macht dich nicht kaputt. Das muss man quasi den Leuten eher näher bringen.
Aber wie war das denn bei dir? Hast du denn das Gefühl, dass was Besseres da ist?
Ja, 100%. Also ich fühle mich so, als wäre jetzt die Anerkennung, die ich jetzt bekomme, ehrliche Anerkennung irgendwie zum Beispiel einerseits. Mhm. Und ich glaube, Anerkennung ist nicht so eins der der wichtigen Dinge, aber trotzdem menschliches Bedürfnis, ne, dass man gesehen wird und so. Aber ich glaube, viel mehr Menschen sehen mich jetzt als vorher. So, ich wollte früher immer Klassensprecher sein in der Schule und sowas, wurde aber nie, weil ich war ein Klassenclown. So, ich war so.
Den kann man nicht ernst nehmen, der kann auch nicht für
immer, ich habe immer nur, ja. Ich habe mich gekloppt oder ich habe die ganze Klasse zum Lachen gebracht. Das waren so meine Aufgaben. Natürlich werde ich ja nicht Klassensprecher. Aber ich war ja eigentlich schon irgendwie so der gleiche Typ wie jetzt. Ich habe mich um Menschen gekümmert eigentlich so. Ich habe sehr hohe Empathie und so, aber hat irgendwie keiner richtig wahrgenommen. Oder meine Skills für was ich halt gut kann, irgendwie sowas. Ich kann scheinbar gut reden oder sowas, sonst würden mir die Leute nicht zuhören. Ich bin gerne mit Menschen, ich habe ein Detailauge, so ich sehe Sachen, ich nehme Sachen wahr und ich liebe Sachen und ich bin Künstler durch und durch und diese ganzen Sachen, aber irgendwie hat das keinen so richtig gejuckt. Und jetzt bin ich hierher gekommen an diese Schule und ich wollte immer Klassensprecher sein. Und jetzt bin ich in meinem zweiten Schuljahr, bin ich BSV-Präsident. Also das ist quasi der Vertreter der Schüler und Studenten, so Klassensprecher von allen quasi, so irgendwie so ein bisschen, so kann man sich das vorstellen.
Schnell hochgearbeitet.
Ja, in einem Jahr und das ist Gott, wirklich. Ich habe vielleicht weniger Unsinn gemacht jetzt hier, seit ich hier bin, als ich in der Schule gemacht habe, aber ich bin auch 25 jetzt und nicht mehr 16. Deswegen, das hat sich so verändert. Aber sonst, was hat sich noch verändert? So viele Möglichkeiten, das hier jetzt sitzen und ein Studio zur Verfügung haben und Leute um mich rum, die uns mit dieser Vision unterstützen wollen, wie dich und wie Eddie und wie die ganzen Dozenten, die das supporten und die Vereinigungen oder was auch immer, die Leute, die halt sagen, hey, ihr macht da was Cooles. So, diese ganzen Sachen, wo ich so meine Finger mit drin haben kann und mithelfen kann, weil Leute sehen, hey, der ist kreativ. Lass ihn doch mit ins Schreiberteam holen. Mhm. Amaru, hier, wir möchten neue T-Shirts machen. Kannst du da nicht was helfen? So, du hast Emoji-Design gemacht. So, solche Sachen. Und ich werde auf einmal wirklich gesehen von Leuten. Und
ich glaube, was ein Riesenunterschied ist, nicht nur gesehen zu werden, und was nochmal wesentlich ausmacht, Bro, ich kann das jetzt auch nochmal sagen, ich brauche dich. ohne dich kriege ich das hier alles nicht hin.
Hör doch auf.
Ohne Witz, ich habe schon vor 3 Jahren, seitdem ich hier arbeite, habe ich schon danach dafür gebetet und dafür gehofft, dass ich irgendjemanden habe, dass wir das genau das machen. Ich habe mich nie selber vor der Kamera gesehen. Aber mit dir war ich mutig genug, um zu sagen, ey, ich zieh's mit ihm durch. Deswegen, es ist eine Sache, wo man sich entscheidet, um zu sagen, ey, ich will jetzt aus dem Loch raus. Ich muss ganz kurz für mich, einmal kurz, nicht nur Amare, ich bin auch die Hallo, mein Name ist Arthur. Nein, Spaß. Nein, aber man muss sich wirklich entscheiden, um aus einer gewissen Lebenssituation rauszukommen. Es ist möglich. Und wir sagen im Christentum immer, diese Kette zu durchbrechen. Weil meistens halten uns so Dinge so krass fest und ich gucke jetzt gerade aus, direkt an. Es ist manchmal im Leben so heftig und schlimm. Man fühlt sich alleine, man glaubt, es versteht keiner einen. Die Welt macht einen Angst und man sieht keinen Ausweg raus, aber es gibt diese Möglichkeit. Und ich glaube, lasst uns das nicht vergessen, ich will jetzt für jeden, der zuhört und der gerade Angst hat, wir beten jetzt gleich für euch, weil es ist nicht leicht. Ich habe solche Kämpfe auch durchgemacht und ich finde es so klasse, dass du so frei bist. Man muss auch mutig sein, solche Geschichten und sich mal zu öffnen, auch für jeden Einzelnen, für euch da draußen, zu sagen, es gibt diese Möglichkeit, sich da rauszukämpfen aus einer Depression, aus einer Welt, die einen eigentlich nicht das Beste wünscht.
Ja, ja. Diese Welt will einen töten. Also so crazy sich das anhört. Alles will dich töten in der Welt. So dein eigener Körper will dich töten. So wenn du nicht isst, tötet dich dein eigener Körper selbst. So, wenn du nicht
langsam
schläfst. Ja. Alles, während deinem Leben, du stirbst ja gerade schon. Du stirbst halt 80 Jahre lang oder 90 Jahre lang oder sowas. Aber du stirbst. Alles will dich umbringen. Alles ist giftig oder gefährlich oder was auch immer. Aber das ist nicht alles. Es gibt diesen Schutz. Es gibt diese Burg, diese Festung, Gott. Und Gott kann dir Leute schicken, die dir dabei helfen, dass während du in diesem Prozess bist, wo die ganze Welt dich eigentlich fressen will und was auch immer, dass aber trotzdem dann Leute um dich rum da sind, die dir helfen wollen, die für dich da sind, die dich stark machen wollen, die dich erbauen wollen. Und das ist nämlich, glaube ich, auch eine der Sachen, was ich auch gesehen habe, was sich geändert hat, seit ich mit Gott gehe. Die Menschen, mit denen ich gehe, sind anders. Es gibt da draußen auch genug Leute, die nicht gläubig sind und die sind super tolle Menschen. Die sind nett und die wollen dir helfen und sowas. Aber die Werte, die Christus einem vorlebt, die sind anders als das weltliche Gut quasi. Ne? Weil habe ich Freunde, und ich sage auch nicht, dass alle in der Gemeinde so sind. Ne? Es gibt auch genug in der Gemeinde, die wollen mir auch nicht helfen. Und die sind auch nicht korrekt, die gibt es auch. Ja, leider Gottes. Aber dass die Menschen, die ich jetzt kenne, die wirklich Gott auch kennen, und du merkst das, wenn die Leute Gott kennen, dass die dir helfen wollen, ohne etwas dafür zu verlangen. Oder die wollen dir helfen und das kostet die selber vielleicht sogar noch was. Und die verstehen nämlich die Liebe und die Opferbereitschaft, die Jesus gehabt hat. Mhm. Und das sind so Leute, wie Ivar, glaube ich, hier auch gefunden hat. Du hattest einmal extern, dass Gott selber Einfluss auf sein Leben hatte. Die haben halt dann einfach mal ein bisschen in der Bibel rumgestöbert und haben geguckt, voll stoned, haben die Bibel gelesen und sind dann auf irgendwelche Erkenntnisse gekommen. Yo. Und waren so, boah, krass, 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 so. Und da hat Gott automatisch von selber schon mitgewirkt. Mhm. Und das habe ich selber auch gehabt, so solche Dinge. Aber dass er auch Leute geschickt bekommen hat, die ihm gesagt haben, hey, sein Bruder, der wollte auch mit Gott gehen.
Und seine Cousine, glaube
so,
ich, ne?
Und dann, ja, ich weiß nicht genau, wer das noch war, aber die konnten zusammen Bibel lesen. Und dann irgendwelche Pastoren, die sie vielleicht gesehen haben und die sie unterstützen wollten und sowas. Und das ist ganz wichtig, weil hätte ich auch meine Pastoren nicht gehabt, Shoutout Christian Badorek, Shoutout Dante Hermann, Bojan, hätte ich euch nicht gehabt, dann wäre ich jetzt auf gar keinen Fall hier, weil die haben etwas in mir gesehen und die wollten mich fördern und die haben auch meine Sprache verstanden. Vor allem dann auch Dante, der war Tätowierer, bevor er Pastor geworden ist. So, der hat verstanden, so diesen Kontrast von den Welten, so auf jeden Fall. Und diese Leute braucht man irgendwie. Und zum Übernatürlichen, wo Gott auch mitgeholfen hat, er hatte hier auch was erzählt, was ich auch genauso erfahren habe. Es ist unfassbar, wirklich. Ich habe mir hier aufgeschrieben, hier sind so viele Sachen drin, die genau wie bei mir passiert sind. Es ist wirklich unfassbar. Er schreibt hier, da war so sein Leben irgendwie, war so ein bisschen bergab am Gehen, sowas war nicht so stark alles. Und er sagt, eines Abends war ich so niedergeschlagen, dass ich hinter unserem Haus stand und leise weinte. Mit geschlossenen Augen richtete ich meinen Kopf zum Himmel und sagte laut, Herr, wenn du mich zum Predigtdienst berufen hast, dann zeig mir eine Sternschnuppe. Aber ich möchte nicht die ganze Nacht hier verbringen. Ich öffnete meine feuchten Augen und suchte am Himmel nach einer Sternschnuppe. Sie kam keine 2 Sekunden später. Ich schloss die Augen wieder und sagte, Herr, das war zu schnell.
Und dann auch unzufrieden, der Klassiker.
Ey. Wirklich. Ich konnte nur verschwommen sehen und nicht wirklich erkennen, ob das wirklich eine Sternschnuppe war. Gib mir ein bisschen mehr Zeit und zeig mir noch eine. Wieder öffnete ich meine nassen Augen und wartete, bis ich wieder klar sehen konnte. Und ich schaute den Himmel an und fing an zu zählen. Bevor ich bis 10 zählen konnte, flog eine 2. Sternschnuppe am Himmel entlang. Ich weiß nicht, ob ich euch das hier auf dem Podcast schon mal erzählt habe. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe das nur mal in der Schule hier erzählt. Ich habe genau das Gleiche erlebt, aber ich habe Gott nicht nach einer Sternschnuppe gefragt. Ich hatte auch wieder so eine Downzeit irgendwie. Das war kurz vorm Studium. Ich war auch so ein bisschen so, boah, soll ich das echt machen? Soll ich jetzt echt nach Österreich gehen? Und soll ich wirklich jetzt hierher kommen und alles liegen lassen? Und boah, meine Freunde denken alle, ich wäre eine Snitch. Ich glaube nicht mehr an den Traum. Und
Snitches deserve Stitches.
Ja, denke ich mal so, ey, Mann, die denken jetzt alle, ich will nicht mehr mit denen kämpfen oder sowas. Aber ich habe einfach einen neuen Kampf und ich war so unterwegs, alles war kacke irgendwie. Und dann bin ich zu so einem Spot gegangen, den nennen wir Amarus Schöne Aussicht, weil das ist so bei mir um die Ecke und das ist oben auf dem Berg, so musst du an so einem Wald und dann so einem Friedhof vorbei und dann bist du ganz oben und da ist eine Bank und da kannst du dann über unsere ganze Stadt sehen und ja, kannst du das wunderbare, tolle Wächtersbach sehen. Aber hast halt so ein bisschen Lichter und nachts sieht's cool aus.
Solange es mal nicht riechen muss, ist okay, ne?
Ja, und dann war ich da oben. Und ich saß da und es war so nachts auch. Ich habe das ganz oft gemacht. Das mache ich hier sogar auf dem Campus auch manchmal, einfach um 12 oder sowas nochmal rausgehe und gehe so ein bisschen mit Gott reden. Und ich hatte 2 Wochen oder sowas, konnte ich nicht so richtig beten irgendwie. Ich wusste nicht, was ich Gott sagen soll. Ich war so, boah, kein Plan. So, der weiß doch eh, was abgeht. Ich brauche gar nichts sagen. Aber ich habe so kein Wort rausgekriegt. Und war halt die ganze Zeit an meinem Handy und sowas. Und dann war ich so, ey, ich lasse jetzt mein Handy hier und ich gehe einfach mal raus. Ja, gehe einfach raus und rede mit Gott. Ich lasse mein Handy da, dass ich nicht mehr die Ablenkung haben kann. Nur meinen Schlüssel mitgenommen. Bin raus und das Erste, was ich vor der Haustür gesagt habe, ist, ich wollte sagen, Gott, ich weiß gar nicht, was ich beten soll, aber ich würde gerne mit dir reden. Und ich habe wirklich gehört, ich habe gehört, so in meinem Kopf, wie aber das war nicht meine Stimme selbst. Das war so, du merkst das einfach, wenn man das schon mal hatte, das ist jetzt nicht.
Das passiert nicht oft, ne?
Ja, aber passiert nicht oft, aber es ist nicht wie deine eigenen. Ich wusste, dass es nicht meine eigenen Gedanken sind. Und das hat gesagt, mein Sohn, du musst gar nichts sagen. Ich wollte sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll, und ich höre, mein Sohn, du musst gar nichts sagen. Und ich war nur so, okay, dann halte ich jetzt mal die Schnauze und ich laufe einfach. Ich laufe einfach und gucke, wo ich lande. Hab so ein bisschen geguckt, auch immer auch dann auch gesucht, so nach, ne, ich wollte hören und sehen. Geguckt, sehe ich irgendein Straßenschild, wo irgendwie vielleicht irgendetwas wahrnehmen kann oder steht irgendwo was gesprayt oder keine Ahnung. Und dann bin ich hoch zu Amaros schöne Aussicht und saß dort.
Mitten in der Nacht am Friedhof vorbei.
Bin da hoch und ich hatte wirklich kurz so einen Kampf, weil man muss so ganz steil hoch und dann ist hier der Friedhof und ich war so, boah, es ist halt dunkel, da ist halt gar keine Laterne und so. Und manchmal, das ist so steil, dass manchmal, wenn wir zu viert im Auto waren, mussten wir aussteigen, dass nur der eine Fahrer alleine hochfährt.
Okay. Rückwärts noch, ne?
Und ich war dann da unten, ich war so, Alter, ist schon dunkel, so, hab schon so ein bisschen Angst. Aber dann war ich so, was soll denn passieren? Gott ist ja dabei. So, ne? Und dann bin ich da hochgegangen und war so, ja, mir egal, bin halt da oben. Und dann saß ich dort. Und ich habe hinter mir, da hinten ist dann halt der Wald und Büsche und sowas. Und ich habe die ganze Zeit so Kruspeln und Kraspeln gehört. Und ich glaube, dass das dämonisch war, so, weil da wollte mir irgendwas Angst machen, weil da war nichts. Und was für Tiere gibt es denn in Deutschland? Die haben doch alle Angst, so. Mhm. Vielleicht so ein Waschbär oder eine Katze oder sowas, aber die rennen doch weg, wenn die da sind. Wenn es jetzt nicht irgendwie ein Igel ist, der irgendwo festhängt, macht die ganze Zeit Geräusche. Und ich glaube, weil ich halt auch so ein bisschen Angst hatte, ich glaube, das ist irgendwie dämonisch oder sowas. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, er will mich abhalten davon, dass ich bete. Und dann habe ich in den Himmel geguckt. Und ich wusste nicht ganz, was ich sagen sollte. Und ich habe in meinem Kopf mir so gedacht, so, just shout his name. Und ich gucke so hoch in den Himmel und da gab keine Wolken und sowas. Und ich sage so, Jesus, du bist da. Und Sternschnuppe. Mm. Und ich war so, Alter, wie krass. So, und ich habe ja auch nicht irgendeinen Gott gesagt. Ich habe Jesus gesagt. Jesus, nicht irgendein Gott. Und habe eine Antwort bekommen. Und dann saß ich da und ich war so, boah, wie krass. Du musst mir nicht mal zeigen, dass du da bist. Ich weiß eh, dass du da bist, aber trotzdem möchtest du dich mir zeigen. Nachdem ich dir vertraue, gibst du mir auch was, dass ich noch mehr vertrauen kann. Und dann saß ich dort und war so, okay, ich würde gerne noch jetzt richtig beten, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und saß da einfach und dann war ich irgendwie so, dann hat so Klick in meinem Kopf gemacht irgendwie einfach. Und ich war so, ey, ist eigentlich egal, was ich gerade sagen will. Gott möchte einfach nur, dass ich ihm vertraue. So, egal was das Problem ist, ob ich Hunger habe oder ob ich Geld brauche oder ich möchte gerne einen neuen Job oder Beziehung oder irgendwie sowas, eigentlich soll ich ihm nur vertrauen. Und ich gucke so in den Himmel und ich dachte mir einfach so, ja, es ist eigentlich voll egal. Du möchtest doch eigentlich nur, dass ich dir vertraue. Und kommt wieder eine Sternschnuppe. Und ich dachte, das kann nicht wahr sein. Und dann habe ich dort noch gesessen, so mit meinem normalen Gehirn, so, ne, und sagst, das kann ja nicht wahr sein. Ich habe dort gesessen noch eine Stunde oder sowas und hab gebetet, hab halt einfach mit Gott geredet, weil dann konnte ich reden, dann wusste ich so ein bisschen so, dann haben sich meine Gedanken strukturiert, ich konnte da ein bisschen rauslassen. Und aber eigentlich saß ich dann da auch noch einfach sehr lange, weil ich gucken wollte, komm jetzt hier noch mehr Sternschnuppen, weil dann war das einfach nur ein Zufall und das war nicht Gott jetzt, der mir hier die Sternschnuppe geschickt hat. Aber ich saß dort noch über eine Stunde und es kam keine Sternschnuppe mehr. Und ich habe geguckt und gewartet und gesucht und es kam einfach keine Sternschnuppe mehr. Und das war unfassbar. Dann bin ich nach Hause gegangen, hab den ganzen Leuten natürlich dann um 2 Uhr, 3 Uhr nachts irgendwie geschrieben. So.
Man muss sie dann informieren, wenn es frisch ist.
Ne? Ja. Dann hören die auch noch so den Enthusiasmus. Aber ja, das ist krass, dass er auch genau sowas erlebt hat mit 2 Sternschnuppen. Und er sagt, lieber Gott, gib mir, wenn ich ein neues Mikrofon brauche, gib mir ein neues Mikrofon. Und dann erzählt er noch, seine Frau war, bevor sie sich kennengelernt haben, in einer Beziehung. Die war irgendwie toxisch oder sowas. Und sie hat dann gebetet, dass Gott ihr helfen soll, aus dieser Beziehung rauszukommen. Und sie weiß aber nicht wie und was sie machen soll. Und dann hat sie gesagt, warte, gib mir eine Sekunde. Was ist denn das jetzt hier?
Sag bloß, jetzt ist auch da bei dir so genauso gelaufen.
Doch.
Warte, was?
Ja, doch. Aber mit mir selbst.
Ach so.
Mit mir selbst diesmal, nicht mit Freundin.
Ich wollte gerade sagen, ich dachte, sonst hätte ich eine andere Geschichte im Kopf, aber okay.
Hier, da schreibt er über seine Freundin so, ne? In ihrem Abschlussjahr hatte sie eine Beziehung, die nicht gut war. Sie wollte sie unbedingt beenden, doch sie schaffte es aus eigener Kraft nicht. Eines Abends kniete sie nieder und sprach ein einfaches Gebet. Herr, bitte tu das, was notwendig ist, um mich aus dieser Beziehung zu retten. Ein paar Tage später erwischte sie ihrem Freund, wie er sie betrog. Genau das Gleiche ist mir passiert, aber das war nicht meine Freundin. die das erlebt hat, sondern auch ich. Ich war, bevor ich hierher gekommen bin, noch in einer Beziehung. Und ich habe auch gedacht, ich werde die heiraten und so. Da kann man irgendwann noch mal länger drüber sprechen. Aber
das hatten wir schon mal in einer Folge gehabt, tatsächlich.
Hab so, also voll gedacht, so, ne, heiraten dich das, haben schon zusammen gelebt und bla bla. Und dann irgendwann war ich so, ich heul nicht eigentlich. Ich habe davor das letzte Mal, glaube ich, mit 13 oder sowas geweint und so. Und ich kann einfach nicht. Nicht so auf jetzt Ego, Mann, boah, darf nicht weinen oder sowas, sondern es geht nicht richtig. Und ich habe keine gesunden Tränendrüsen. Also es kommen tatsächlich keine richtigen Tränen aus meinen Augen raus. Deswegen muss ich auch immer tropfen, falls ich das schon mal im Stream gemacht habe.
Boah, jetzt erzählen wir alles.
Ja, ja. Also ich kann physisch nicht richtig weinen. Und wenn doch, dann fühlt sich das an, wie als ob meine Augen wegätzen. Weil da halt ist nicht so, wie es sein soll. Und ich war so im Fitnessstudio nachts und wir haben uns nämlich dann so über 3 Monate oder sowas immer gestritten. Ich war dann immer nachts im Fitnessstudio und bin dann eine Nacht nach Hause gekommen oder war kurz vorm nach Hause kommen auf der Straße und dachte, bin einfach zusammengebrochen draußen auf der Straße, wie so ein Cracky, einfach draußen auf die Knie gefallen und hab geheult. Und soweit das Heulen auch geht überhaupt. Ne? Und dann habe ich gebetet. Ich habe gesagt, lieber Gott, für mich sind wir schon wie verheiratet, wir wohnen schon zusammen und sowas, ich kenne es nicht anders. Und du hast gesagt, wir sollen uns nicht scheiden lassen, aber wenn du nicht willst, dass ich sie heirate und dass ich mit dir zusammenbleibe oder sowas, dann musst du sie wegnehmen, weil ich werde es nicht machen. Und dann auch, ja, 2 Wochen später ist sie mir fremdgegangen. Und ja, deswegen, krass, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich jetzt nicht hier. Und wäre ich jetzt nicht mit meiner Freundin jetzt zusammen und wenn ich im Studium und so. Und ich glaube, wenn das seiner, also Ivers Frau nicht passiert wäre, dann wären die auch nie zusammengekommen und all diese Dinge. Also es ist wirklich unfassbar. Unfassbar.
Aber trotz deines Kritikpunkts zu diesem Buch, glaube ich, hast du eine Auflösung im Gegensatz zu dem. Ich kenne Ivers, ich habe ihn auch persönlich schon mal getroffen, Ivers. Und ich kenne noch ein bisschen mehr als das, was im Buch steht. Natürlich hat er einiges erlebt. Halt, ne? Er sagt auch, wie Gott ihn befreit hat aus diesem Krüppelgang, den man Hip-Hop genannt hat und sowas. Und er dann wirklich auch noch andere krasse Dinge erlebt hat. Es kommt vielleicht ein Buch ein wenig zu kurz, aber das macht einfach mit Gott. Es hat er mit mir gemacht, das hat er mit dir gemacht. Er hat einem aus diesem Leben herausgenommen, was man kannte. Es verändert und Dinge ins Leben gebracht, die wirklich Sinn machen, die wirklich so sind, dass man auch mal 16 Stunden am Tag durchgehend arbeitet und das nicht nur einen Tag, sondern 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tage die Woche vielleicht manchmal, aber ja, 7 Tage, das müssen wir auch nochmal durchsprechen. Aber Gott, nur Jesus Christus kann das. In einem Leben so einen Frieden geben. Ja, wir hatten das in der letzten Folge. Ey, es ist schon cool so, wenn man auf andere Folgen hinweisen kann. Und ich wiederhole mich. Gott gibt einen etwas, was die Welt nicht geben kann.
Ja, 100%. Und ich habe jetzt zwar nicht meine ganze Geschichte hier erzählt, aber ich glaube, das langt. Ich habe kurz gefasst, irgendwann bin ich dann wieder in die Gemeinde gegangen, so mit 17, 18 oder sowas, auch während ich noch gerappt habe, weil ich einfach jemanden finden wollte, mit dem ich reden kann über, okay, wenn es Gott gibt, warum juckt der nicht, wie es mir geht oder sowas. Oh. Irgendwie. So diese typischen Fragen. Und dann hatten wir halt meinen Pastor und diese Pastoren, die ich auch eben hier genannt habe, die mir geholfen haben. Und dann hat irgendwann mein Mentor jetzt, mein Sensei, der hat mich dann eingeladen, auf eine Freizeit mitzukommen. Und dann war ich dort mit ihm, Bible Sports Camp. Übrigens kann ich euch nur empfehlen, wenn irgendjemand, da muss ich jetzt mal kurz abgebrüht Werbung machen.
aber ganz wichtig, ja, non-sponsored.
Ja, non-sponsored, wir kriegen kein Geld, aber ey, wenn ihr da hingeht, wirklich, wirklich krass, das hat mich verändert. Bible Sports Camp, könnt ihr safe auch googeln irgendwie oder wir können auch einen Link irgendwie oder sowas reinmachen. Mit Martin Mattig, der ist
Doktor
Martin Mattig, so. sorry, der ist Olympia Speedskater gewesen für Deutschland auch und hat Medaillen geholt und so richtig. Und der ist auch so aus der Welt, so wie ich so ein bisschen rauskomme. Und das ist wirklich ein Bruder, ich liebe ihn.
Kommt gar nicht mal so weit weg, der ist aus der Gegend von Darmstadt.
Ja, deswegen haben wir uns auch so gut verstanden. Und der ist auch wie ein Mentor für mich auf jeden Fall, so mit anderen Sachen. Und ich vermisse dich, Martin, falls du das siehst. Ja, und Bojan Doktor, Professor Bojan Godina, alles irgendwie.
Kurzer Sidekick, was auch immer. vorher mit Gangstern, Arbeitslosen und Drogendealern abgehangen und jetzt, Alter, ein Doktor zum nächsten Professor und was auch immer.
Gott ist gut. Ja. Dwayne hat, wir hatten hier einen Pastor aus Amerika da auch, der macht auch coole Sachen weit oben. Der hat gesagt, meine Geschichte erinnert ihn an Josef. Und da können wir gleich nochmal auch drüber reden. Hm. Reden wir anders drüber.
So.
Das ist cool. Ja, auf jeden Fall, Bojan Bojan und Martin, richtig cooles Projekt. Bible und Sport, sehr, sehr krass. Expertise aus beiden Welten, super stark. Auf jeden Fall war ich dort und das hat alles verändert irgendwie so. Bojan wollte mich dann an die Hand nehmen und hat gesagt, ich würde gerne ein Lehrer sein. Und das war halt krass für mich, so, weil ich ohne Vater aufgewachsen bin und so. Und dann jemanden so zu haben, der mein, ja, so eine Vaterfigur irgendwie sein möchte im tieferen Sinn, war sehr krass für mich. Und das ist auch mittlerweile so. Der ist echt Familie. Das ist wie, als wäre der so mein Onkel oder so. Und wegen ihm bin ich dann hier gelandet, weil er dann gesagt hat, hey, komm doch Theologie studieren. Ich habe ihn ausgelacht. Erst habe gesagt, so was, guck mich mal an. So. Wer hat doch keinen Pastor? Und dann hat er gesagt, so, ja, ich weiß nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass meine anderen Pastoren das auch mal hier und da gesagt haben, aber ich habe das nie für ernst genommen. Ich habe immer gedacht, die sagen das nur, damit ich wieder in die Gemeinde komme irgendwie. Und dann hat es mir aber so aufgefallen, vielleicht haben die das ernst gemeint. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme mal abchecken. Bin Oktober 23 hierher gekommen, habe mal eine Woche hier, also 6 Tage, dienstags bin ich gekommen und habe mir einfach die Schule angeschaut und am zweiten Tag schon, also am Mittwoch dann, wusste ich, das war wie so ein Magnet, ich wusste, ich muss irgendwann wieder herkommen, egal wann, wenn das Geld klappt und sowas, dann komme ich wieder hierher und dann hat es alles bis zum nächsten Jahr schon geklappt irgendwie und Gott hat es so geführt, dass es geklappt hat, deswegen bin ich jetzt hier, ich bin schon im zweiten Jahr und
ich kann mich noch echt gut erinnern. Als wir das mitbekommen haben, irgendjemand hat das von deiner Story repostet. Ich weiß nicht, ob es deine Schwester war oder keine Ahnung. Und Eddie und ich saßen da noch und gucken, Amaru, ist das ein echter Name? Wir haben den ja getroffen. So, weil ich habe dich auch das allererste Mal noch gesehen. Da saßt du noch neben Nico hier unten. Ich weiß nicht, ob das auch eine Jugendgebetswoche war oder keine Ahnung. Oder war das Gottesdienst? Irgendwas, vielleicht keine Ahnung.
Ich bin auch hergekommen ohne Sabbatkleidung und sowas. Ich hatte diese Hose tatsächlich an im Gottesdienst. Und einen lilan riesigen Pulli. Hoodie und einen Durag. Und Ohrringe, so solche Steine.
Ja, ey, und keiner ist zu dir gekommen, hat gesagt, was bist du denn für einer? Nee, geh mal, zieh dich um oder sowas.
Gott sei Dank, ja.
Ey, gibt's auch andere Leute, die das anders sehen, so, ne? Aber ey, das ist so cool an Gott.
Ja.
Das habe ich auch nur erlebt halt. Gott nimmt dich an, so wie du bist. So, und was er dann mit dir später macht, das ist noch eine ganz andere Geschichte.
Genau.
Und das ist ein wichtiger Punkt. Gott
das
möchte dich noch besser machen.
Ja.
Und das ist der Hammer.
Ja.
Und das ist das, glaube ich, auch, was mich an diesem Buch so fasziniert hat und an meinen persönlichen Erfahrungen mit Ivor, sehr interessanter Name. Gott macht dich besser.
Ja, Mann.
Und er hört nicht auf. Er bringt dich in Lebenssituationen, er bringt dich in ein Hotel, er bringt dich in ein Land, wo du vorher nie warst. Ich war vor ein paar Tagen, war ich auch unterwegs und ich mir auch gedacht habe, wäre ich nicht mit Gott, mit meinem Weg, den ich gerade gehe, ich dürfte das alles niemals erleben. Und das würde ich nie erleben können, wenn ich das nicht mich mutig genug wäre, um zu entscheiden. Ich glaube, das ist so unser Ding. Sei mutig. Das haben wir fast jeder Folge, glaube ich, gesagt. So, sei mutig und mach was.
Ja, Mut wird so komisch dargestellt oft heutzutage. Oft ist Mut auch irgendwie mit destruktiven Dingen verbunden. So.
Oder dumm Dingen.
Ja, sei doch mutig, boah.
Zieh doch auch.
Gleiche Gedanke gehabt auch. Also sei mutig. Oha, wir rauchen doch alle, mach doch auch. Oder boah, nimm doch den Shot. Oder boah, komm doch mit. Oder kletter doch auch da hoch. Und dann fliegst du runter, brichst dein Genick. So, also wirklich so.
Ja, sehr
aber
mutig.
Aber echter Mut ist eigentlich auch mal zu sagen so, ich mach nicht, was ihr macht. So, ich mach was anderes jetzt. So, ich bin mutig und mach, was ich will, nicht, was ihr wollt. Und ein ganz großer, mutiger Step ist auch, mal zu gucken, ob Jesus echt ist. Und diesen Step habe ich mich irgendwann gewagt. Nicht alleine, haben Leute mich hingeführt. Und ich habe dann aber echt irgendwann mal gefragt, hey, Jesus, gibt's dich? Und wenn ja, also ich glaube ja eigentlich, dass du da bist, aber hast du auch noch Zugriff auf die Welt oder hast du die Welt nur gemacht?
So, oder hast du sie vergessen?
Genau, so irgendwie bist du woanders jetzt, gibt es noch andere Planeten, die dich mehr interessieren? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Und dann habe ich aber gemerkt, dass er aktiv da ist in meinem Leben und nicht nur mit diesen Sternschnuppengeschichten. Das gibt ganz andere Sachen noch so und auch kleinere Sachen. Das muss nicht immer ein riesiges Wunder sein oder sowas. Sowas habe ich auch, glaube ich, nicht erlebt. So diese Autounfall überlebt, wo eigentlich mein Kopf hätte abgeschlagen werden sollen oder sowas. Aber es gibt Leute, die haben sowas. Die haben sowas erlebt. Die haben wirklich und das gibt es einfach. Und ich bin jetzt hier, weil Gott mir den Mut gegeben hat, damals irgendwie diesen Schritt zu machen. Und du genauso. Und wir hätten ein ganz anderes Leben haben können. Aber Gott wollte uns dieses Leben geben. Auch wenn wir ein anderes Leben hatten. Und das ist nochmal mein Appell an dieses Buch. Auch wenn ich jetzt schon 20 Mal gesagt habe, checkt das gerne mal ab. Oder guckt euch auch gerne mal Predigten von ihm an oder sowas. Der weiß schon, was er da redet. Es ist Transformation. Leben mit Jesus ist Transformation. Und man wird anders wieder gehen, als man kommt. Und wie Arthur eben schon gesagt hat, ein ganz wichtiger Punkt ist, du musst dich nicht erst verändern, wenn du zu Jesus kommst, sondern du kommst zu Jesus einfach erstmal so, wie du bist. Und ist alles gut. Da gibt es ja dieses Beispiel mit der Dusche. Du wäschst dich nicht, bevor du in die Dusche gehst, sondern du gehst in die Dusche, um dich zu waschen, weißt du? Und genauso ist auch, du musst nicht erst, oh, ich muss aber erst noch mich ändern und so. Nein, nein, geh einfach zu Jesus. Jesus ist genau zu den Leuten gegangen. Wenn er jetzt hier so rumlaufen würde, würde er zu uns kommen, zu den Kriminellen und den, die sich selber zerstören und die andere zerstören, zu den Leuten würde er kommen. Und zu den Leuten kommt er auch, aber wir müssen halt ihn auch einladen. Und wenn du dann kommst, so wie du bist, dann wird Gott dich auch verändern. Und nicht im Sinne von, er möchte nicht, dass du so bist, wie du bist, sondern er wird einfach den Dreck von dir abschlagen. Weißt du, du bist ein Rubin oder sowas und um dich drum ist noch so Kalkstein und das schlägt er ab. Und dann kann der endlich zeigen, dass du...
Und dann schleift er
dich. Genau, dann schleift er dich. Und das tut manchmal weh und so, aber das ist besser. Es ist besser, wenn jemand, der sich auskennt, dich zu dem verarbeiten kann, was du eigentlich sein sollst und dein Potenzial rausholt und nicht nur dich so lässt, wie du bist, weil, oh ja, da ist ja ein Rubin drin, ne? Sieht halt nicht cool aus, aber ist halt, da ist ja einer drin.
Das sind auch echt coole Abschlussworte tatsächlich. Yes, wir wollen euch jetzt auch nicht mehr länger malträtieren. So, irgendwann treffen wir uns und dann sagt ihr auf einmal, ja, Maro, du bist doch blablabla und ihr tut so, als ob wir die alle, als ob ihr uns übelst komplett kennt und sowas, dann kennen wir euch vielleicht nicht so, aber das ist genau das, was wir wollen halt. Mhm. Ne? Wir wollen euch zeigen, wie es uns einfach geht. Mhm. Nicht, wie man es richtig macht, sondern wie man noch nicht da ist, aber auf dem Weg ist, etwas Richtiges zu tun. Und deswegen, wir wollen auch unser Versprechen jetzt auch halten. Ne? Deswegen, aber kurz bevor wir nochmal für euch beten, weil ich hab diesen Drang einfach so gehabt, wirklich, du bist nicht allein. Mhm. Ja? Wir haben so viel durchgemacht. Wir haben nur ein paar Tage mehr Erfahrung. Wir haben nur ein paar mehr Versuche gehabt, als du vielleicht gerade, der du zuhörst oder zuschaust. Und deswegen, es gibt einen Gott, es gibt Jesus, der Gebete hört. Übrigens nach der letzten Folge, wo wir über Haftbefehl gesprochen haben halt, ne, und wo du gesagt hast, ich möchte mutig sein für meinen Gott und möchte mal sagen, er hat zu seinem Allah geschrien, aber er hat nichts getan, weil er immer noch weiter geschrien hat, Dämonen geht weg von mir. Und dann auf einmal gucke ich auf Instagram, ich swipe einfach so durch und dann sitzt da auch ein ehemaliger Moslem und sagt, ich habe diese Christen mir angeschaut und die haben mich immer angelächelt und ich habe denen wirklich die Fresse poliert, weil ich denen gesagt habe, das sind solche Heuchler und ich konnte mir das nicht ansehen. Aber erst, und ich zitiere, als er dann angefangen hat, mit ihnen zu arbeiten, mit ihnen zu sein, also auf der Arbeit oder sie besser kennenzulernen, hat er gesagt, habe ich erst verstanden, dass es wirklich echt gemeint ist. Und dass das nicht geheuchelt ist. Und dann auf einmal haben die mir geholfen. Und dann kam so ein Satz, den kann ich aber nicht mehr vergessen. Das ist nämlich der Satz, den du auch gesagt hattest. Und ich fand es nur interessant, dass es wieder so ähnlich war. Und wieder Gott so Menschen zusammenführt, die so gleich denken und die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und das ist nur wegen Gott. Und dann hat er auf einmal gesagt, habe ich wirklich verstanden, dass sie es wirklich ernst meinen? Und jetzt kommt's. Und als sie dann angefangen haben, ey, wir beten für dich, habe ich auf einmal erlebt, dass deren Gott deren Gebete hört. Und seiner hätte das nicht gemacht.
Halleluja.
Und das fand ich einfach nur so überwältigend, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich habe die richtige Entscheidung getroffen, mit Gott zu gehen. Natürlich, also für mich war es einfach nur eine Bestätigung, weil ich oft in meinem Leben Dinge erlebt habe. Und auch eine Gebetserfahrung, dass du in meinem Leben getreten bist. Nein, Mama, wir sind nicht zusammen. Verheiratet. Aber wir leben uns so stark, ne? So, man kennt David und Jonathan. Und das erzählen wir mal eine andere Geschichte, als deine Mama mal zu Besuch war. Aber Mama, wir lieben dich. Es ist trotzdem der Hammer, dass Gott einen zusammenbringt, dass wir Projekte starten können, dass wir Dinge verändern können.
Mhm. Yes, sir. Und damit, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Lass es einfach beten.
Amen. Großer Gott, himmlischer Vater, ich bin dir so dankbar. Ich bin dir so dankbar, Herr, dass wir dich haben und dass wir wirklich mit einem Lächeln durchs Leben gehen können, dass du unsere Herzen berührt und uns das gibst, was wir brauchen, was wir wirklich unser Leben einfach lebenswert macht. Und ich denke jetzt wirklich an jeden Einzelnen und an mich damals, wo das Leben keinen Sinn gemacht hat, wo ich alleine einfach vielleicht war oder mich einfach nur so gefühlt habe, wo alles überwältigend war, wo ich keinen Ausweg gefunden hatte. Aber ich weiß jetzt, dass du da warst und dass deine schützenden, großen, starken und mächtigen Hände über mich gehalten hast. Und ich denke an jeden Einzelnen jetzt gerade, der zuhört. Und wenn wir auch jetzt gerade das aufnehmen und jetzt gerade jemand da ist, der dem es schlecht geht, Herr, bitte ich dich, dass du ihnen zeigst, dass du da bist und dass du das tust, was du nur das Beste für uns möchtest und dass du dann dein Versprechen hältst.
Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir jetzt auch Zeit miteinander verbringen konnten und dass wir selber auch wachsen dürfen. Lieber Vater, ich möchte dich jetzt aber auch darum bitten, dass du anderen Leuten da draußen, die gerade zuhören, dass du ihnen auch hilfst, dass sie dich erkennen dürfen und dass, falls sie dich schon kennen, dass sie in dir wachsen dürfen und dass sie sich trauen können, mutig zu sein und Schritte auf dich zuzumachen oder auf andere Leute, um dein Königreich mit aufzubauen. Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass du das alles eigentlich schon alleine machen könntest, aber dass du möchtest, dass wir deine Arbeit, dass wir deine Mitarbeiter sind, dass wir dir helfen können in diesem Prozess und dass du uns nutzen möchtest, dass auch wir ja irgendwie dieses Gefühl haben, dass wir gebraucht werden, so wie Arthur das vorhin zu mir auch gesagt hat. Ich möchte bitten, dass du jeden Einzelnen da draußen, der zuhört und jeden, dem, an den die Leute da draußen jetzt denken, der sich das hier aber niemals anhören würde, sondern Leute, die vielleicht einfach Freunde sind oder sowas, dass auch sie segnest und dass du sie näher zu dir einlädst. Und ich bitte dich darum, dass immer mehr Leute mutig werden, uns zu schreiben, wenn sie etwas auf dem Herzen haben oder sich vielleicht die nächste Folge anzuhören und dadurch erbaut werden und dass sie mal ein Gespräch mit dir führen können, dass sie zu dir beten und dass sie vielleicht mal in eine Gemeinde gehen oder irgendwie sowas, dass sie einfach weiter in deine Richtung laufen, lieber Vater. Ich danke dir dafür, dass du das tust und ich bitte dich jetzt darum, dass du uns auch weiterhin leitest, dass du uns beschützt in der kommenden Zeit und ja, dass wenigstens eine Person hier dabei gewesen ist, die sagt, hey, das war wichtig für mich und jetzt fühle ich mich nicht mehr so alleine und ich möchte diesem Jesus vielleicht eine Chance geben. Dafür bete ich und dafür danke ich dir schon, dass du das in der Zukunft auch wirklich machen wirst und dass diese Gebete schon zu dir hochsteigen und dass du sie hörst und schon daran arbeitest. In deinem heiligen Namen, Herr Jesus. Amen.
Amen. Und dann heißt es für uns,
yes.
Bis nächste Woche Donnerstag.
Adios.